Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Reise durch die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland, den wir anlässlich im Schweiße unserer Wochenenden und späten Abende nach unserer Arbeit recherchierten. Und wir hoffen so sehr, dass ihr von den Erkenntnissen genauso von den Socken seid wie wir. An meiner Seite die Frauenrechte liebende, großherzige und großartige Katrin Jakob.
Lieben Dank. Ich habe schon so unglaublich viel gelernt. Liebe, großartige, tollste, beste Kim Seidler. Zum Beispiel, dass das 18. Jahrhundert eigentlich das Jahrhundert des Feminismus war. Falls du, liebe ZuhörerInnen, das jetzt komisch findest, höre doch bitte erst einmal in den ersten Teil unserer Geschichte der Frauenrechte Deutschlands hinein. Da erklären wir das alles, was es damit auf sich hat. Und ja, nochmal, Küsse gehen raus, Grüße gehen raus an die Frau an meiner Seite und mir gegenüber, die Feministin und Rebellin, liebe Kim. Ich hoffe, es geht dir gut.
Ja, auf jeden Fall. So, wir erinnern, ich hoffe, es geht dir auch gut.
Aber mir geht's super.
Wir haben so viel Stoff vor uns, deswegen springen wir da jetzt direkt rein. Wir erinnern uns, wie wir aus der letzten Episode rausgegangen sind. Wir fragten uns in der Analyse und Recherche zu der Geschichte der Frauenrechte in Deutschland, wie Frauen die Wahl der Nationalsozialisten, also Nazis, Faschisten und Rechtspopulisten zulassen konnten. Gerade jetzt stellen wir uns in den aktuellen Zeiten diese Frage noch dringender, in denen es scheint, und das muss man leider so drastisch formulieren, dass sich die Geschichte wiederholen könnte. So, ich hoffe, ihr seid wieder im Bilde.
Ja, wir weisen noch einmal darauf hin, eine Antwort darauf zu finden ist nicht leicht, denn es berührt ein komplexes Geflecht aus politischen, sozialen und historischen Faktoren, die in den 20ern und frühen 30er Jahren wirkten. Und dazu und noch vieles mehr werden wir in dieser Episode besprechen. Schauen wir uns erstmal die politische Landschaft der Weimarer Republik an. Die Weimarer Republik war für Frauen ja durchaus eine gute Zeit. Sie war aber auch durch politische Instabilität, wirtschaftliche Schwierigkeiten, insbesondere nach dem Börsencrash von 1929 und eine fragmentierte Parteienlandschaft gekennzeichnet. Und die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP, ihr kennt sie vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht und aus der aktuellen Berichterstattung, nutzte diese Unsicherheit und bot einfache Lösungen für komplexe Probleme an, was einige WählerInnen ansprach. Und sie konnten diese Lösung in einfache Geschichten verpacken.
Die Nazis waren exzellente Märchenerzähler, ne? Und ich möchte hier die Ironie auch nochmal verstanden wissen. Und Katrin, schauen wir uns die Propaganda und Versprechung der Nazis mal an.
Die NSDAP nutzte diese Propaganda bestmöglich, um ihre Botschaften zu verbreiten. Sie versprach, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, die Wirtschaft zu stabilisieren und das nationale Selbstbewusstsein wiederherzustellen. Und das nach dem Ersten Weltkrieg, ne, wo ja Deutschland ziemlich am Boden lag. Insbesondere die jungen Frauen suchten bei den Nazis auch Freiheit und Abenteuer, so absurd das klingt. Abenteuer, das hieß Ausbrechen aus den starren Normen der bürgerlichen Parteien und damit konnte man auch herrlich provozieren. Denn die frühe NSDAP war eine Bewegung der Straße und nicht des Parlaments. Auch dürfen wir die gesellschaftliche Rolle der Frauen nicht vergessen. In der Weimarer Republik hatten Frauen zwar das Wahlrecht erhalten, waren aber in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens immer noch marginalisiert.
Ja, für ein angebliches Preisausschreiben der NSDAP schilderten 1934 36 Frauen ihre Faszination für die Partei. Trotz des konservativen Frauenbildes der NSDAP erhofften sie sich politische Partizipation und auch Freiheit. Die Historikerin Dr. Katja Kosubek analysiert das wie folgt. Zitat: Dieser Gedanke Nationalsozialismus, einerseits das Nationale, das kannten sie von früher. Auf der anderen Seite der Sozialismus. Das war für diese Frauen ganz neu. Sie wollten etwas unterstützen, was auch für die ärmere Bevölkerung war, zu der sie teilweise selbst gehörten. Zitat Ende.
Wie in jeder großen Gruppe gab es natürlich auch unter Frauen unterschiedliche politische Meinungen und Einstellungen. Das ist ja auch heute noch so. Und einige unterstützten die Nationalsozialisten, andere waren entschieden dagegen und wieder andere engagierten sich für unterschiedliche politische Parteien und Bewegungen.
Entsetzlicherweise gab es auch einen Mangel an Alternativen. Für viele Wähler und Wählerinnen, einschließlich Frauen, ne, schien die NSDAP eine der wenigen Parteien zu sein, die eine klare Richtung und wie Katrin es so schön gesagt hatte, Lösungen für die Probleme ganz Deutschlands anbot. Ein Deutschland, dem es einfach wirtschaftlich alles andere als gut ging nach dem Börsencrash und der Hyperinflation. Die anderen politischen Parteien waren oft gespalten oder schienen unfähig, die drängenden wirtschaftlichen und politischen Probleme des Landes zu lösen. Dazu haben sehr viele auch die Nazi-Agenda total unterschätzt. Viele WählerInnen durchblickten das wahre Ausmaß und die Gefahr der NS-Ideologie gar nicht. Die radikalen und repressiven Aspekte der NSDAP-Plattform wurden entweder übersehen oder auch vielleicht nicht ernst genommen.
Und ich hätte ja nicht gedacht, dass ich mal in einer unserer Folgen Armin Laschet zitieren würde.
Ja, ich auch
würde.
Nicht.
Aber der hat die Gefahren durch den zunehmenden Einfluss der AfD mit der in den frühen 30er Jahren in Deutschland verglichen. Ja. Zitat. Jetzt sagen manche, ja, aber die AfD ist doch keine NSDAP. So schlimm wird das schon nicht werden. So haben die Leute 1933 auch gedacht. Dann wurde Hitler zum Reichskanzler ernannt. Und dann haben manche gesagt, in 2 Monaten hat er sich entlarvt. Und wissen Sie, was in den 2 Monaten dann passiert ist? Und jetzt gehen wir mal kurz durch. Ne? 30.01.1933, Hitler wird von Hindenburg zum Reichskanzler ernannt. 1.02.1933, Reichstag wird aufgelöst. 4.02.1933, Einschränkung von unter anderem Versammlungs- und Pressefreiheit. 27.02.1933, Reichstagsbrand. 18.03.1933, Gründung des Propagandaministeriums. 22.02.1933, die ersten Häftlinge kommen in das neu errichtete KZ Dachau.
Konzentrationslager.
Und, ja, genau. 23.03.1933, Ermächtigungsgesetz wird verabschiedet und damit das Ende der Demokratie besiegelt. So. Es ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass es Frauen gab, die aktiv gegen die Nationalsozialisten Widerstand leisteten damals, obwohl dies mit erheblichen Risiken verbunden war. Tiefer in das komplexe Geflecht der Wahl können wir aus kapazitären Gründen in dieser Episode nicht eingehen oder dringen. Ihr könnt aber wie immer natürlich selbst nachrecherchieren.
Es lohnt sich. Ja, ich glaube, die Zahlen muss man wirken lassen und die Schnelligkeit. Und das fand ich ganz gut. Also vielen Dank für das Zitieren von Armin Laschet an dieser Stelle. Als die Nationalsozialisten 1933 in Deutschland an die Macht kamen, variierten die Reaktionen der Frauen erheblich. Abhängig von ihren individuellen Überzeugungen, ihrem sozioökonomischen Status, ihrer politischen Ausrichtung und ihrem Verständnis der NS-Ideologie. Wir zählen mal ein paar auf, damit klar wird, was wir meinen. Zum einen gab es einige Frauen, die die Machtergreifung der Nazis begrüßten. Sie glaubten an die Versprechungen der NSDAP zur Wiederherstellung von Stabilität, nationaler Stärke und den traditionellen Familienwerten. Die nationalsozialistische Frauenschaft, kurz NSF, und das Deutsche Frauenwerk waren Organisationen, die speziell für die Einbindung und Mobilisierung von Frauen im Nationalsozialismus gegründet wurden. Diese Frauen waren oft überzeugt von den nationalistischen und auch antisemitischen Idealen des Regimes.
Zum anderen gab es viele Frauen, die passen sich einfach an die neuen Verhältnisse an, sei es aus Überzeugung, Opportunismus oder Notwendigkeit. Diese Gleichgültigkeit haben wir in unserer No-AfD-Episode zur heutigen Zeit die schlafende Mehrheit genannt. Zitat, also ne, in Anführungsstrichen. Die Geschichte sollte die heutigen gleichgültigen Menschen das Gegenteil lehren. Eine bedeutende Minderheit von Frauen leistete Widerstand gegen das NS-Regime. Dieser Widerstand reichte von stiller Nonkonformität und heimlicher Unterstützung verfolgter Personen bis hin zu aktivem Engagement in Widerstandsgruppen wie der Weißen Rose, die von Sophie Scholl zum Beispiel, einer der prominentesten Figuren des Widerstands, mitbegründet wurde. Und da haben wir natürlich auch eine Folge gemacht, das war die Folge 48. Diese Frauen riskierten oft ihr Leben, um gegen die Ungerechtigkeiten des Nazi-Regimes zu kämpfen. Und im Fall von Sophie verlor sie das Leben eben auch. Viele Frauen litten direkt unter der repressiven Politik der Nationalsozialisten, jüdische Frauen zum Beispiel, politische Gegnerinnen, Sinti und Roma, Sintice und Romnia heißt es, glaube ich, in der weiblichen Form, lesbische Frauen, Zeuginnen Jehovas und andere wurden verfolgt, inhaftiert und oft in Konzentrationslager deportiert, übrigens auch Frauen mit Behinderung.
Ja, ganz, ganz schlimm. Wir haben euch auch nochmal ein ganz furchtbares Zitat von dem Führer Hitler mitgebracht. Aus der Rede vor der NS-Frauenschaft von Hitler 1934 ist verdeutlicht auf den ersten Blick, wie es um die Frauen und ihre Rechte stand. Zitat. Wir empfinden es nicht als richtig, wenn das Weib in die Welt des Mannes, in sein Hauptgebiet eindringt, sondern wir empfinden es als natürlich, wenn diese beiden Welten geschieden bleiben. In die eine gehört die Kraft des Gemütes, die Kraft der Seele. Zur anderen gehört die Kraft des Sehens, die Kraft der Härte, der Entschlüsse und die Einsatzwilligkeit. Was der Mann an Opfern bringt im Ringen seines Volkes, bringt die Frau an Opfern im Ringen um die Erhaltung dieses Volkes in den einzelnen Zellen. Was der Mann einsetzt an Heldenmut auf dem Schlachtfeld, setzt die Frau ein in ewiger geduldiger Hingabe, in ewig geduldigem Leiden und Ertragen. Jedes Kind, das sie zur Welt bringt, ist eine Schlacht, die sie besteht für sein oder nicht sein ihres Volkes. Und beide müssen sich deshalb auch gegenseitig schützen und achten, wenn sie sehen, dass jeder Teil die Aufgabe vollbringt, die ihm Natur und Vorsehung zugewiesen hat. Zitat Ende. Sorry.
Es war ein sehr langes Zitat, aber ich glaube, das war immens wichtig, das nochmal zu hören. Mir ist ein bisschen schlecht. Nein, mir ist auch sehr schlecht.
Ja.
Aber das musste jetzt gerade mal sein. Ne?
Oh, von der Natur und Vorsehung. Da kannst du ja auch.
Ja, ja. Alles ist immer natürlich. Bei der Frau ist immer alles so natürlich.
Ja, und die Frau wird auf ihre Zellen reduziert. Also, ich.
Ne? Nee, sie ist in den Zellen aktiv. Aber wollen wir mal nicht jetzt zu viel überanalysieren? Ich glaube, es wurde relativ deutlich.
Es wurde sehr deutlich.
Was genau Adolf Hitler damit gemeint hat.
Während des
Zweiten Weltkriegs durchlebten Frauen in Deutschland, natürlich nicht nur Frauen, auch Kinder und alle Menschen, eine Zeit extremer Herausforderungen und Veränderungen, um es mal etwas lapidar zu formulieren. Mhm. Ne? Der Krieg hatte tiefgreifende Auswirkungen und hat es bis heute. Und zwar nicht nur dieser, sondern sämtliche Kriege, richtig, auf das tägliche Leben, die Rechte und auch die Sicherheit der Frauen damals. Mit dem Einzug vieler Männer in die Armee wurden Frauen zunehmend in die Arbeitswelt gedrängt, um die entstandenen Lücken in der Kriegsproduktion zum Beispiel oder anderer Branchen zu füllen. Trotz der nationalsozialistischen Ideologie, die Frauen primär als Mütter und Hausfrauen sah, mussten viele Frauen Arbeitsplätze annehmen, die zuvor von Männern besetzt waren. Die politische und berufliche Gleichstellung, die in der Weimarer Republik erreicht worden war, wurde durch die Nazis zwar rückgängig gemacht, der Krieg, auch dieser, drängte Frauen dann zwangsläufig auf die Plätze der Männer.
Ja, und jetzt eine Triggerwarnung für alle, die gerne das überspringen. Zum Thema sexuelle Gewalt, die nächsten 3 Minuten. Sind zum Thema Auslegung des Regimes im Umgang mit sexueller Gewalt. Und es geht jetzt los. Bitte spule circa drei Minuten vor. Wir werden das auch im Text natürlich erwähnen, wo du wieder einsteigen kannst. Vergewaltigungen waren auch während der NS-Zeit in Deutschland strafbar. Das deutsche Strafgesetzbuch, das in dieser Hinsicht seit dem Kaiserreich bestand, blieb auch unter dem Nationalsozialismus formal gültig. Allerdings gab es eine selektive Strafverfolgung bei Vergewaltigungsfällen. Ihr könnt es euch schon denken, während sexuelle Gewalt an arischen Frauen, deutschen Frauen, als schweres Verbrechen angesehen wurde, wurden Vergewaltigungen von Frauen in besetzten Gebieten oder von Frauen, die vom NS-Regime als minderwertig, Zitat, ja, betrachtet wurden, Katrin hat es gerade schon genannt, Jüdinnen, Zintiza und Romni oder Slawinnen, oft ignoriert oder gar nicht erst verfolgt.
Dann gab es ja noch die sogenannten Rassengesetze. Die Nürnberger Gesetze, die 1935 erlassen wurden, verboten sexuelle Beziehungen zwischen Juden und arischen Deutschen. Also da geht's
arisch jetzt auch wieder Zitat, also hier ne, Gänsefüßchen.
Genau. In Fällen, in denen solche Beziehungen als Vergewaltigung interpretiert wurden, konnten die Strafen besonders hart sein. Und dann gab es da auch noch die ideologische Propaganda. Das NS-Regime nutzte Vergewaltigungsvorwürfe auch für propagandistische Zwecke, zum Beispiel um Feindbilder zu schaffen oder politische Gegner zu diffamieren. Wir kennen das in der heutigen Zeit von der AfD.
Ja, sehr gut, dass du das auch nochmal erwähnst. Im Zweiten Weltkrieg war der Alltag von Frauen geprägt von Bombenangriffen, Nahrungsmittelknappheit und dem Verlust vor allem männlicher Angehöriger. Es war eine Zeit der Entbehrungen. Hört da auch gerne nochmal in die Episode von meiner Oma rein, aber auch in die Episode mit Lore Maria Peschel-Gutzeit, die aus der Zeit auch berichten. Frauen mussten oft allein für das Überleben ihrer Familie sorgen und standen vor großen Herausforderungen, um Nahrung, Brennstoff, aber auch andere Lebensmittel, notwendige Güter zu beschaffen.
Aber nach dem Krieg gab es neue Hoffnungen. 1949 wurde Deutschland von den Siegermächten geteilt in BRD, Bundesrepublik Deutschland. Siegermächte waren hier USA, England und Frankreich. Und in die Deutsche Demokratische Republik, DDR, eben unter erst russischer Betreuung, in Anführungsstrichen. Und in beiden Staaten entwickelten sich die Frauenrechte unterschiedlich. Und es ging los mit richtig ernst gemeinten positiven Gesetzen für Frauen. Halleluja. Mhm. Wir fangen an mit den gesetzlichen Entwicklungen der Frauenrechte in der Bundesrepublik und machen dann mit der DDR weiter.
In der Bundesrepublik Deutschland, BRD, nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die Frauenrechte schrittweise.
So kann man es sagen, ja. Das tun sie immer noch.
Ja, der gesellschaftliche Wandel und rechtliche und auch die rechtlichen Reformen führten zu einer allmählichen Verbesserung der Stellung der Frauen in verschiedenen Lebensbereichen. Hier sind einige Schlüsselereignisse und Gesetzesänderungen, die die Entwicklung der Frauenrechte in der BRD markierten.
Schauen wir in die 50er Jahre, beziehungsweise kurz vor den 50er Jahren, nämlich 1949. Der Parlamentarische Rat hatte ja 1949 den Grundsatz der Gleichberechtigung, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, im Grundgesetz verankert. Und für diesen Satz war vor allem eine Frau verantwortlich. Sie war eine der vier Mütter des Grundgesetzes. Ihr erinnert euch vielleicht, wir haben auch eine Folge zu ihr gemacht. Elisabeth Selbert, Gott hab dich selig. Folge 91. Sie war eine von vier Frauen von insgesamt 65 Personen im Parlamentarischen Rat, also 61 Männern. Das nochmal kurz am Rande erwähnt. Dennoch blieben viele diskriminierende Gesetze bestehen und auch dieser Satz wurde mitnichten komplett gelebt. Erst peu à peu gab es weitere Gesetze. Das Gesetz zum Schutz der erwerbstätigen Mutter trat 1952 in Kraft. Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957 zielte darauf ab, weitere Ungleichheiten zu beseitigen. Aber es dauerte bis 1958, bis es in Kraft trat. Nun hatte der Mann zumindest nicht mehr in allen Eheangelegenheiten das letzte Wort. Bis dahin benötigten nämlich verheiratete Frauen die Erlaubnis ihres Mannes, um zum Beispiel arbeiten gehen zu können. Es war dem Ehemann zudem sogar gestattet, das Arbeitsverhältnis der Frau fristlos zu kündigen, wenn er es denn wollte. Und er verwaltete selbstverständlich das von ihr in die Ehe eingebrachte Vermögen, die daraus erwachsenen Zinsen und das Gehalt, das seine Frau verdiente. Ab 1958 waren Frauen berechtigt, ein eigenes Konto zu eröffnen und damit über ihr eigenes Geld zu entscheiden. Wow.
Immerhin, es kam Bewegung rein. Ja. Dann mache ich mal mit den 60ern und 70ern weiter. In den späten 1960ern und auch 1970er Jahren gewann die Frauenbewegung an Fahrt, die wilden 69er. Sie forderte Gleichberechtigung in vielen Lebensbereichen, insbesondere in Bezug auf Arbeit, Bildung und Familienrecht.
1968 war das nämlich.
Stimmt, 68er. Du hast ja recht. Denn auch 1968 trat das Rahmengesetz in Kraft, ein Gesetz, das es Beamtinnen ermöglichte, aus familiären Gründen in Teilzeit zu arbeiten oder Familienurlaub zu nehmen, ohne aus ihrer Berufstätigkeit ausscheiden zu müssen. Hört da gern mal in die Episode mit der auch hier wieder viel zitierten, viel erwähnten Lore Maria Peschel-Gutzeit rein, die hier die maßgebliche Gesetzesänderung vorangetrieben hatte.
Na mal ganz kurz, also na? Lex Peschel heißt das Ding, ne?
Genau.
Vorher durften Frauen nicht in Teilzeit arbeiten und sie durften auch nicht irgendwie wieder zurück, also entweder Vollzeit oder sie blieben ja meistens weg, weil wer sollte sich denn um die Kinder kümmern? Mhm. Also, man könnte jetzt sagen, naja, Teilzeit ist auch nicht so besonders gut für Frauen, aber immerhin konnten sie überhaupt wieder am beruflichen Leben teilnehmen. Mhm. Lore, wir denken an dich. So, und jetzt muss ich nochmal auf den Cliffhanger aus der letzten Episode zurückkommen, nämlich auf den legendären Tomatenwurf, denn 1968, natürlich legendäres Jahr, markiert den Anfang der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung, die auch eng mit den Studentenprotesten, StudentInnenprotesten, sorry, verknüpft waren und oftmals mit spektakulären Aktionen Aufmerksamkeit erzeugte.
20. Jahrhundert, zweite Welle Frauenbewegung.
Ja, ja, genau. Als Startschuss galt der sogenannte Tomatenwurf auf der Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS genannt, in Frankfurt am 13. September 68. Dazu ein Zitat von der Website der Bundeszentrale für politische Bildung, weil die das so schön zusammengefasst haben, besser als ich das jemals könnte. Auf dem SDS-Delegiertenkongress 1968 beschuldigte Helke Sander, Sprecherin des Aktionsrates zur Befreiung der Frau, die SDS-Männer in ihrer Gesellschaftskritik nicht weit genug zu gehen, weil sie nämlich die Diskriminierung der Frauen ignorierten. Tatsächlich sei der SDS selbst das Spiegelbild einer männlich geprägten Gesellschaftsstruktur. Da die Genossen nicht bereit waren, diese Rede zu diskutieren und zur Tagesordnung überzugehen, warf Sigrid Rüger als Zeichen weiblichen Protestes Tomaten in Richtung Vorstandstisch.
Jawohl!
Ich hab's, Zitat Ende. Ich hab's richtig gefeiert.
Ich auch.
Und das war, also Tomatenwurf, war so eine einmalige Sache, aber eine, die wirklich ja Aufsehen erregte, und wir haben auch darüber berichtet in der Folge, nämlich zu Alice Schwarzer, und zwar die Aktion Ich habe abgetrieben in der Zeitschrift Stern aus dem Jahr 1971, super. Also 3 Jahre später. Und auch über den Abtreibungsparagraphen 218 haben wir dort gesprochen, der ja unter bestimmten Bedingungen übrigens bis heute strafbar ist. Und zwar weniger für die Schwangere als für diejenigen, die den Abbruch durchführen. Genau. Es sei denn, die Frau ist maximal in der 12. Woche und hat eine Beratung in Anspruch genommen.
Ich finde übrigens auch das, by the way, immer noch eine Frechheit, dass du vorher eine Beratung, ob du das wirklich willst, ob du dir sicher bist, dass du abtreiben willst. Also sorry, was für ein riesengroßer Akt, als wenn jetzt jeder überall rumhüpft und es auf eine Schwangerschaft abzielt und dann halt sagt, ja, dann schlucke ich jetzt halt eine Pille. Es wird ja immer sehr lapidar alles von den Gegnern präsentiert. Finde ich immer noch ätzend, und auch da muss ich wirklich noch was tun. Ein wichtiger Einschub, danke Katrin. Ich springe weiter. Erst 1977 trat das erste Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts in Kraft. Nochmal, 1977. Demzufolge gab es keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung in der Ehe mehr. Ihr denkt so, Aufgabenteilung? What? Das war gesetzlich verankert? Ja! Bis 1977. Diese Reform beseitigte das Konzept des Ehemannes als Ernährer der Familie und führte die Pflicht zur partnerschaftlichen Haushaltsführung ein. Wann? 1977. Sie erkannte auch die Hausarbeit als gleichwertig zur Erwerbsarbeit an. Übrigens, in der Arbeitswelt der Bundesrepublik Deutschland war lange Zeit, wir sind immer noch in der Bundesrepublik Deutschland, ne?
Ja.
Übrigens, in der Arbeitswelt der Bundesrepublik Deutschland war lange Zeit von Gleichstellung keine Rede. Im Jahr 1976, Katrin verschwindet.
Ich muss mich kurz setzen.
Eigentlich müssen wir auch echt mal anfangen, so einen Bewegtbild-Podcast zu machen, Katrin, das ist echt großartig.
Aber ich popel nicht in der Nase.
Deswegen könnte man tatsächlich mal ein Bewegtbild machen. Müsste ich mir das Nasepopeln noch abgewöhnen. So, es wird wieder ernst. Es war lange Zeit keine Rede. Im Jahr 1976 initiierte der Rat der Europäischen Gemeinschaft einen Entwurf für neue Rechtsvorschriften, die darauf abzielten, den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Männern im Berufsleben umzusetzen. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Wir sind wieder auf Europaebene, aber die Staaten, wie auch Deutschland, müssten sich ja an die Vorgaben halten und dürfen es dann halt umsetzen. Die Anweisung an alle Mitgliedstaaten lautete: jegliche Gesetzgebung und Regelungen, die diesem Prinzip der Gleichstellung widersprechen, unverzüglich abzuschaffen.
Bam.
Klingt erstmal cool. Wieder. Pass auf, die Europäer, okay. Großartig. 1979 gab es für die BRD, die Bundesrepublik Deutschland, eine Ermahnung durch die Kommission in Brüssel. Erst nach dieser Aufforderung wurde das Thema ernsthafter angegangen. Am 25. Juni 1980 verabschiedete der Deutsche Bundestag ein Gesetz zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz.
Halleluja. Bevor ich jetzt in die 80er Jahre dann komme, noch ein kleiner Filmtipp. Und zwar ein Film, ich hatte ihn, glaube ich, ein paar Mal schon erwähnt in einigen Episoden. Die Unbeugsamen. Ein Dokumentarfilm über die ersten Frauen im Bundestag. Was für eine Macho-Scheiße, die sich anhören mussten.
Ja.
Die wurden lächerlich gemacht und so weiter. Hört da mal rein. Also es wundert mich nicht, dass die Bundesrepublik ermahnt wurde, jetzt kommt aber mal in die Puschen hier.
Richtig. Ja. Und da ging es nicht ohne die Gesetze.
Genau.
Jetzt
also,
aber die
80er Jahre. Die 80er Jahre. Ich bin da schon 2 Jahre alt, du bist noch nicht geboren, aber das tut nichts zur Sache.
Nee.
1980.
Hast recht.
So. Gut. Gleichbehandlung im Arbeitsleben. In den 80er Jahren wurden Gesetze gegen Diskriminierung am Arbeitsplatz gestärkt. Na, immerhin. Dies umfasste Maßnahmen gegen geschlechtsspezifische Benachteiligung bei der Einstellung, Bezahlung und Beförderung. 1980 sorgte ein Gesetz für die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz dafür, dass Frauen zumindest laut Gesetz das gleiche Gehalt für die gleiche Arbeit bekommen müssen. Leider sieht das in der Praxis bis heute natürlich anders aus, wie ihr vielleicht auch am eigenen Leibe schon erfahren habt. Zuletzt hatten wir darüber auch in unserer Folge zu Frauen in der Medizin gesprochen. Und obwohl es da ja auch tarifliche Bezahlung gibt.
Also ganz kurz nochmal, da fällt mir wieder der 2014, ja, also es ist wirklich noch lange hin, aber der Microsoft-CEO Syed Nadella riet 2014, dass Frauen doch keine Gehaltserhöhung erfragen sollten, beziehungsweise auch verhandeln sollten, weil sie dann zickig wirken. Ne? Also ihr wundert euch, oh, 1980 damals, nee.
Ja.
Das mal so als kleine Anekdote. Mach weiter bitte, sorry.
Also, und ich meine, das war 4 Jahre bevor im Übrigen Anfang 2018 es zur Verabschiedung des Entgelttransparenzgesetzes kam. Und das sollte dem entgegenwirken. Also das ist jetzt gar nicht so lange her, aber wir schweifen ab. So, 80er Jahre. 90er Jahre. 1994 trat schließlich das zweite Gleichberechtigungsgesetz in Kraft. Darin war unter anderem festgehalten, dass Stellenausschreibungen sich sowohl an Männer als auch Frauen richten müssen. Das Gesetz verschärft außerdem das Verbot der Benachteiligung wegen des Geschlechts im Arbeitsleben, soll Beschäftigte vor sexueller Belästigung am Arbeitsplatz schützen und generell die Vereinbarkeit und Familie und Beruf von Familie und Beruf fördern, insbesondere bei Frauen natürlich, weil die Männer müssen ja nur arbeiten. Gut, Quotierung. Einige Parteien und Organisationen begannen mit der Einführung von Quotenregelungen, um die Repräsentation von Frauen in politischen und öffentlichen Ämtern zu erhöhen. Da muss ich doch mal ganz kurz klatschen, aber ich stelle mich dafür nicht auf den Balkon.
Du möchtest jetzt nicht in die öffentlichen Ämter. Ich musste auch gerade ein bisschen an Bekannte, die in manchen Konzernen auch Opfer von sexueller Belästigung wurden, denken. Und da ist auch noch Luft nach oben, was so Verfahrensprozesse angeht.
Ja.
Na gut, wir springen zurück und gucken uns die Entwicklung der Frauenrechte in der DDR an. Deutsche Demokratische Republik an. Dort verlief die Entwicklung der Frauenrechte nämlich deutlich anders als in der Bundesrepublik Deutschland. Schon früh setzte nämlich die DDR-Regierung Maßnahmen zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen ein, die sich sowohl auf die Arbeitswelt als auch auf das Familienleben auswirkten. Die Frauenpolitik der DDR war stark von der sozialistischen Ideologie geprägt, die die Gleichberechtigung der Geschlechter als zentrales Ziel verfolgte und auch sogar verordnete. Schon in der Verfassung von 1949 zur Gründung der DDR wurde die Gleichberechtigung von Frauen und Männern verankert. Ähnlich wie auch in der BRD, aber dort viel präziser formuliert. Frauen erhielten das Recht auf Arbeit, Bildung und gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Wow. Klingt erstmal toll. Ich habe dann tatsächlich ein bisschen rumrecherchiert und habe dann festgestellt, ach so, Frauen sind gar nicht, da gab es nämlich auch die gläserne Decke, aber da greife ich schon vor. In den 50er Jahren gab es zum Beispiel das Gesetz zum Schutz von Mutter und Kind zur Rechte der Frau, 1950. Dieses Gesetz war eines der ersten großen gesetzlichen Maßnahmen zur Förderung der Frauenrechte in der DDR. Frauen wurden 5 Wochen vor und 6 Wochen nach der Geburt ihres Kindes freigestellt und bekamen Leistungen in voller Höhe ihres Lohnes. Klingt erstmal wenig, für, wenn man das mit der heutigen Zeit vergleicht, aber das gab es vorher gar nicht. Und es gibt es in manchen Ländern auch nur, noch nur. Das Gesetz hielt auch den Ausbau der staatlichen Kinderbetreuung und die Förderung der berufstätigen Mutter, Frau fest. Ab 1958 bekamen stillende Mütter zusätzlich 6 Monate lang ein Stillgeld von 10 Mark.
Wow, Einführung pro Monat, nehme ich an. Ja, muss ja.
Ich weiß es, das weiß ich nicht. Habe ich jetzt
gerne
nicht
nachrecherchieren.
Dann gab es die Einführung des Mutterschutzes. Der Mutterschutz wurde eingeführt, der Schwangeren und jungen Müttern besondere Rechte am Arbeitsplatz gewährte. Bei den 10 Mark weiß ich es tatsächlich nicht, aber ich finde es eigentlich cool, dass überhaupt Stillzeit bezahlt wurde. 60er und 70er, Katrin.
Genau. In der Familienpolitik wurden Mitte der 70er Jahre weitere Vergünstigungen für Mütter beschlossen, darunter das, Achtung, bezahlte Babyjahr. Ja, bezahlt. Die DDR führte verschiedene Maßnahmen ein, um Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern. Dazu gehörten umfangreiche Kinderbetreuungsangebote, ja, legendär auch. Mhm. Wer in Berlin wohnt, der spürt ja das auch, dass total es im Osten
Wahnsinn
der Stadt immer noch deutlich
so
mehr
toll
Kitas gibt. Und der Ausbau
von
Teilzeit.
Und wo du auch nicht zuzahlen musst, ne? Das ist ja auch
ist das
von
so?
Bundesland
ja,
zu Bundesland,
Bundesland
sehr
für
unterschiedlich.
Bundesland, genau. Also, dazu gehörten umfangreiche Kinderbetreuungsangebote und der Ausbau von Teilzeitarbeitsmöglichkeiten für Mütter, auch dann in der DDR. Familienrecht. In den 60er Jahren, wieder ganz kurz zurückgesprungen, wurden die Rechte der Frauen in der Ehe weiter gestärkt. Das Familienrecht betonte die Gleichberechtigung von Frauen und Männern in allen Aspekten des familiären Lebens.
Genau, darauf gehen wir auch später noch mal ein bisschen ein. Es geht weiter. In den 80er Jahren gab es weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Kinderbetreuungseinrichtungen, was es Frauen erleichterte, Beruf und Familie zu kombinieren.
Und vor allem den Frauen erleichtert. Also das muss man auch noch mal sagen, ne?
Ja.
Wie gut, dass die Frau da eine Erleichterung erhält.
Richtig. Förderung der beruflichen Entwicklung. Es gab kontinuierliche Bemühungen zur Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen, einschließlich spezieller Ausbildungs- und Förderprogramme. Trotz dieser Regelungen verdienten Frauen auch in der DDR durchschnittlich 30% weniger als die Männer.
30%. Ja. Okay, bereinigt, unbereinigt, das haben wir jetzt nicht genau überprüft, aber es ist verdammt. Ein verdammt großer Unterschied.
Das hat auch ewig gedauert. Tatsächlich, das ist jetzt erst, ich glaube, 2018 in Auftrag gegeben worden, weil vorher wurde nicht unterschieden zwischen Gehältern von Männern und Frauen. Das hat man dann in mühseliger Kleinarbeit tatsächlich erst
2018.
Danke. Gut. Während 1950 49% der Frauen in der DDR berufstätig oder in einer Ausbildung waren, belief sich der Anteil 1989 auf mehr als 90%. Der Anteil der
Studenten, also 90% der Frauen berufstätig. Ne?
Richtig, richtig. Der Anteil der Studentinnen an den Universitäten erhöhte sich von 25,2% 1960 auf 50,2% in 1987. Nur Hausfrauen, ne, Gänsefüßchen, gab es kaum. Im Gegensatz zur BRD, in der der gesellschaftliche Wandel und auch die rechtliche Reformen schrittweise nur erfolgten, war die Förderung der Gleichberechtigung in der DDR stark durch die staatliche Politik und die sozialistische Ideologie geprägt. Der Staat spielte eine zentrale Rolle bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Frauenrechte, wobei der Fokus insbesondere auf der Arbeitswelt und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie lag. Allerdings gab es auch natürlich Kritik an der Frauenpolitik in der DDR, insbesondere in Bezug auf die tatsächliche Gleichstellung in der Praxis und die Freiheit der individuellen Lebensgestaltung.
Ja, das stimmt. Und die Gleichstellungsgesetze wurden auch nicht von allen Frauen begrüßt. Der Arbeitszwang zum Beispiel, also Frau musste auch arbeiten, was damals nicht jede Frau wollte, also ne, 50er Jahre. Mhm. Vor allem auch aus einem Deutschland herauskommen, was gerade von Nazis besetzt war. So. Mhm. Vereinbarkeit von Familie und Beruf, obwohl es Kinderbetreuungsangebote gab, wurde kritisiert, dass die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht immer reibungslos funktionierte und dass Frauen oft hohe Doppelbelastungen hatten. Also auch da, Frauen durften zwar auch arbeiten, aber sie mussten den Rest ja auch noch irgendwie machen. Mhm. Und das Zentrum der politischen Macht, die Schaltzentralen der SED, blieben jedoch bis zum Schluss Männern vorbehalten. So ging es in der DDR trotz vieler Vorteile für die Frauen letztlich nicht um ihre Emanzipation, sondern um die Lösung wirtschaftlicher, politischer und sozialer Probleme des SED-Staates.
Genau.
Beide Länder hatten also die gläserne Decke, du hattest es vorhin gesagt, und einen Gender Pay Gap, im Übrigen ja bis heute.
Genau.
Und also sowohl DDR als BRD, in der frühen Bundesrepublik war die Entgeltungleichheit dauerhaft hoch. Beispielsweise waren 1970 der Bruttodurchschnittsverdienst von Frauen im Durchschnitt 31% weniger als der von Männern. 1975 betrug die Entgeltungleichheit 29%, 1980 28%, 85 27% und im Jahr 1989 26%. In der DDR, der Verdienst in Bereichen mit hohem Frauenanteil lag erheblich unter dem Durchschnitt. In den 1970er Jahren gehörten über 80% der weiblichen und nur 25% der männlichen Produktionsarbeiter den vier niedrigsten von insgesamt 8, später 9 Lohngruppen an. Das ist auch heute noch ähnlich, eine ähnliche Schieflage, Stichwort bereinigter und unbereinigter Gender Pay Gap. In den 1970er Jahren gehörten über 80% der weiblichen und nur 25% der männlichen Produktionsarbeiter den vier niedrigsten von insgesamt 8 Lohngruppen an. Also je niedriger die Lohngruppe, desto höher der Frauenanteil, kann man so sagen.
Finde ich gut zusammengefasst.
Publikationen aus den 60er und 70er Jahren lassen darauf schließen, dass in vielen Betrieben der DDR die Tendenz bestand, Frauen mit Tätigkeiten zu beschäftigen, die unter ihrem Ausbildungsstand lagen und sie entsprechend niedrig zu bezahlen. Bei Männern hingegen war es umgekehrt.
Das ist schon bitter.
Das ist ja wahnsinnig überraschend.
Ja. Ja, insgesamt kann übrigens noch gesagt werden, dass in beiden deutschen Staaten Bemühungen unternommen wurden, die Beteiligung der Väter an der Kindererziehung und auch am Haushalt zu fördern. Aber die Umsetzung und das Tempo dieses Wandels waren unterschiedlich und von verschiedenen Faktoren beeinflusst und griffen auch bei beiden Ländern nicht so gut.
Mhm. Ja, nicht so gut. Je länger diese Folge andauert, desto mehr macht sich ein bisschen Ironie bis Sarkasmus bereit bei mir. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir sind endlich nach der Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990. Und zwar, da gab es weiterhin Bemühungen zur Förderung der Frauenrechte in einem geeinten Deutschland, natürlich von unterschiedlichen Niveaus kommend. Das war ja nicht ganz so einfach. Besonders die Angleichung eben der Gesetze und Regelungen war eine echte Herausforderung, auch jenseits der Gleichstellung der Geschlechter und Frauenpolitik. Also es betrifft ja nicht nur diese Rechte, sondern auch alles mögliche andere. Übrigens, weißt du, wer 1991 bis 1994 Bundesministerin für Frauen und Jugend im Kabinett Kohl war?
Ja, unsere sehr geschätzte erste jemals in der gesamten Geschichte Deutschlands deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel.
Genau, Angela Merkel war da Bundesministerin für Frauen und Jugend. Mhm. Merkt euch das mal, wie das Bundesministerium da hieß. Aber wer war es 1997, weißt du das?
Nee, da erwischst du mich jetzt in einer geschichtspolitischen Lücke.
Und die Frau hätte ich auch noch nie gehört, ne? 1994 wurde Claudia Nolte, ebenfalls CDU, Ministerin im neu geschaffenen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Also dieses Ministerium, in das alle schwachen Menschen
alles außer Männer. alles Unwichtige. Und da kommt der Zynismus.
Alles außer Männer. Nee, also ich bitte euch, aber gut. Die ostdeutsche Politikerin war zuvor jüngste Abgeordnete im ersten gesamtdeutschen Bundestag gewesen und unter Claudia Nolte, deswegen gehe ich da so drauf ein, erst kam es 1997 dann endlich zu einer Gesetzesänderung, nämlich der, dass die Vergewaltigung in der Ehe oder dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar machte. Ja, 97. Ein Meilenstein, aber viel zu spät für meinen Geschmack und nicht nur für meinen.
Mhm.
Vorher war sexuelle Gewalt in der Ehe nämlich rechtlich kaum verfolgbar. Und ja, das muss man noch mal kurz sacken lassen. Wir springen weiter in das Jahr 2000. Und ich bitte noch mal kurz darum, auf der Zunge, dass ihr euch noch mal vergegenwärtigt. 1949 wurde in das neu geschaffene Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland geschrieben, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. ne? Und wir werkeln immer noch an Gesetzestexten rum, die Männer und Frauen wirklich richtig gleichberechtigen. Und zwar in den 2000er Jahren, early 2000s, wurden weitere Gesetze zur Gleichstellung von Frauen und Männern verabschiedet. Einschließlich des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Da denke ich mir immer so, was kommt denn da noch für ein Gleichbehandlungsgesetz aus der Kiste gehüpft? Von 2006, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in verschiedenen Bereichen wie Arbeit und Bildung verbietet. Wir reden vom Jahr 2006. Ich glaub's ja nicht.
Deswegen ist diese doppelte Episode als einfach auch so wahnsinnig wichtig, Katrin. Ich war auch echt sehr, sehr baff. Es ist unglaublich und es läuft weiter schleppend, auch mit einer Frau als Bundeskanzlerin. Wir haben ja auch eine Folge zu uns Angie gemacht, Mutti, Mutter der Nation, was auch nicht ganz, was sie diffamiert in meinen Augen. Eine taffe Frau. Hört gerne in die Episode zu Angela mal rein.
Es war die Folge 40, sehr gut. März 2020. Sehr gut. So,
ja. Und dennoch geht es etwas voran. Die Familienpolitik in Deutschland konzentrierte sich ab dem neuen Jahrtausend weiterhin auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Beide Länder sind ja jetzt vereint, ne, wie Katrin schon so schön gesagt hat, aber auch da haben sie
schon länger.
Aber auch da haben sie noch immer damit zu tun, das anzugleichen. Es wurden Maßnahmen zur Unterstützung von Familien eingeführt, darunter das Elterngeld und der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, die jedoch nicht überall so smooth liefen. In den ehemaligen Ostländern lief es deutlich besser, weil da gab es sie ja schon. In den Westländern wurde immer noch sich ein bisschen schwer damit getan.
Kann man so kurz zusammenfassen.
Die Diskussion über die Repräsentation von Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Politik gewann an Bedeutung. Es wurden Quotenregelungen und freiwillige Vereinbarungen eingeführt, um den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen wurde verstärkt. Es wurden Schutzmaßnahmen und Beratungsstellen für Opfer von Gewalt eingerichtet. Und Vergewaltigung in der Ehe wurde als Straftat anerkannt.
Das war 97.
Deutschland setzte internationale Abkommen zur Frauenrechtsförderung um, wie wir schon gelernt haben. Darunter die UN-Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau, kurz CEDAW. Die Frauenbewegung in Deutschland setzte sich weiterhin für die Gleichstellung der Geschlechter und die Rechte der Frauen ein. Sie trug dazu bei, die öffentliche Debatte über Frauenrechte und Gleichstellung lebendig zu halten.
2017, vorhin hatte ich 2018 gesagt, ne, wurde das Entgelttransparenzgesetz eingeführt, um den Gender Pay Gap zu verringern. Leider bisher mit einigermaßen mäßigem Erfolg. Ihr seht.
Schrittweise.
Ja. Die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland zeigt, wie weit wir gekommen sind, aber auch, wie viel noch zu tun ist und auch bleibt. Ne. Es geht darum, dass wir unsere Rechte, dass wir für unsere Rechte einstehen, sie zu schätzen wissen und auch eine Zukunft wählen und eine entsprechende Partei, die Gleichberechtigung in den Mittelpunkt stellt.
Sehr schön. Sehr gut. Das muss auch immer wiederholt werden. Mhm. Wir werden nicht müde. Die Frauenrechtslage in Deutschland ist im Vergleich mit anderen EU-Staaten noch ausbaufähig. Weltweit sind wir jedoch irrsinnig privilegiert. Es gibt noch Herausforderungen, insbesondere bei Themen wie Schwangerschaftsabbrüchen oder auch dem Zugang zu Verhütungsmitteln, der Gleichstellung in der Arbeitswelt. Ne? Trotz Fortschritten gibt es immer noch Unterschiede in Bezug auf Löhne, Beförderung und die Vertretung von Frauen in Führungspositionen in der Arbeitswelt. Wir haben das Thema häusliche Gewalt genannt. Die Bekämpfung von häuslicher Gewalt und die Unterstützung von Opfern sind weiterhin wichtige Anliegen im Bereich der Frauenrechte. Aber nach wie vor, das muss man hier jetzt auch nochmal, müssen wir hier beide auch nochmal sagen, bleibt häusliche Gewalt in Deutschland ein ernstes Problem. Die Bundesregierung meldete letztes Jahr 240.547 Opfer häuslicher Gewalt, was einem Anstieg von 8,5% gegenüber 2021 entspricht.
Das sind auch meistens Frauen, aber eben auch Kinder. Es macht mich wirklich jedes Mal traurig, wenn ich die Statistiken sehe, die ja besonders in der Corona-Zeit nochmal echt zugenommen haben. Ne? Ja. Und in Deutschland führen die gesetzlichen Bestimmungen zu Frauenrechten dazu, dass wir, hey, wählen, arbeiten und Kleidung tragen können, die wir gerne anziehen möchten. Dennoch schneidet dieses Land im internationalen Vergleich in Bezug auf die Sicherheit und Position von Frauen in der Gesellschaft eher schlecht ab. im diesjährigen Women, Peace and Security Index, WPS, landet Deutschland auf dem 21. Platz von 177, nur knapp über den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser globale Index für Frauen, Frieden und Sicherheit bietet wichtige Einblicke für Muster und Fortschritte in Bezug auf den Status und die Stärkung der Frau in der Welt. Die drei Dimensionen, die daran betrachtet werden, sind Justiz, Inklusion und Sicherheit. Und der Index spiegelt die gemeinsame Vision wider, dass Länder friedlicher und wohlhabender sind, wenn Frauen volle und gleiche Rechte und Chancen gewährt werden. Doch wie ist diese Platzierung zu erklären und was muss geschehen, um sich an die Spitze zu setzen? Übrigens waren wir 2021 auf Platz 11 und das ist echt bitter.
Du bist auf die Vereinigten Arabischen Emirate eingegangen, ne? Ich habe ein paar Girlies, die nach Dubai ausgewandert sind, die tatsächlich berichtet haben, dass es Frauentaxis gibt. Das sind dann die pinken Taxis, wo Frauen fahren. Dann gibt es in den Bahnen so rosane Abschnitte, wo nur Frauen und Kinder sein dürfen. Also Frauen fühlen sich nachts wohl in Dubai. Das kann ich von Berlin oder Hamburg nicht so unbedingt behaupten, wenn ich da am Hauptbahnhof oder wenn ich dich Berliner Tor abends spät ablasse, dann hast du auch nicht gerade das beste Gefühl.
Aber ja, da müssen Männer und Frauen getrennt sein. Und ich meine, wir kommen ja gleich noch wahrscheinlich auf
die
Dänemark zu sprechen.
Sie dürfen
ja,
da in diese rosa Bereiche.
Muss man Frauen vor Männern schützen, so? Oder geht's nicht einfach, dass wir gemeinsam als Menschen zusammenleben, so? Ist es nur dann eine sichere Welt, wenn Männer und Frauen, wenn Männer von Frauen getrennt werden? Also ich weiß nicht, das ist schön, dass es da pinke Bahnsteige
ich
gibt oder
dich.
Taxis.
Ja, ja.
Aber, also, kann man auch von der Seite betrachten.
Kann man auch von der Seite betrachten. Und natürlich ist genau das nicht das Ziel, eine Geschlechtertrennung machen zu müssen, damit Frauen geschützt sind. Und sie sind auch zu Hause dann nicht geschützt vor ihren Ehemännern. Mhm. Also, ne, darum soll es nicht gehen, sondern es gibt die Möglichkeiten auch zu sagen, wenn ich mich gerade unsicher fühle oder unwohl, dass ich sage, ich wende mich an eine Frau, in diesem Fall dann halt an ein Frauentaxi. So, die Möglichkeit, die Sicherheitssituation für Frauen in Deutschland zu bewerten, besteht darin, nachts alleine nach Hause zu gehen. Oh komisch, warum haben wir es gerade angesprochen? Mhm. Laut dem WPS, ich mach mal Deutsch, fühlen sich in Deutschland knapp 30% der Frauen im öffentlichen Raum unsicher. Ich gehöre dazu.
30%.
Ich gehöre dazu.
Ich nicht. Ich habe am Berliner Tor irgendwie keine Sorge. Ich habe mich in Berlin noch nie unsicher gefühlt, aber ich gehe auch bewusst nicht in diese Gegenden und vor allem auch zu einer Tageszeit, aber es betrübt mich. 30%, wir reden von Deutschland, ne?
Dies wird auch durch eine Studie des Bundeskriminalamtes 2022 bestätigt, die zeigt, dass Frauen sich nachts deutlich unsicherer fühlen als Männer.
Das hat jetzt erstmal weniger mit Frauenrechten zu tun als mit der Behandlung und auch Stellung der Frauen.
Ne? Zurück auf die politische Beteiligung von Frauen sieht es in Deutschland nicht besonders gut aus. Von Geschlechterparität kann hier wirklich keine Rede sein, da laut dem WPS nur etwa 35% der Parlamentssitze von Frauen besetzt sind. Im Vergleich zu 2017 hat sich die Situation um 2% verschlechtert.
Wenn wir nach Ländern suchen, die in Bezug auf Frauenrechte und gelebte Gleichstellung besser abschneiden, müssen wir nur in unsere Nachbarländer gucken. Also, ne? Und oder darüber hinaus. Ja, ja.
Ja, darüber hinaus auch.
Die ersten 9 Plätze im WPS, WPS, wie auch immer, werden von europäischen Ländern eingenommen. Platz 1, Dänemark, gefolgt von Schweiz, Schweden, Finnland, Island, Luxemburg, Norwegen, Österreich, Niederlande, Neuseeland. Dänemark führt die Liste von 2023 an und hat mehr als dreimal so viele Punkte wie Afghanistan, das am unteren Ende der Skala steht. Wir haben auch eine Folge zu den Frauenrechten in Afghanistan gemacht. Also,
richtig.
Wenn ihr positiv inspiriert werden wollt, dann solltet ihr die Folge vielleicht nicht hören. Aber es ist wirklich interessant, wie es auch um diese Frauen geht.
Wie auch dort wellenartig die Frauenrechte gab, ja. Auch bei uns. Ich finde unsere Episode tatsächlich, das Ende ist positiv bei uns, ja. Aber auch das kann sich jederzeit ändern durch Instabilität, durch Krieg, durch zerstörerische Parteien, die gewählt werden. Frauenrechte sind so lange stabil, wie es auch stabile Politik gibt, aber auch immer
Länder,
wieder
Länder, in denen Frauen mehr Rechte haben, sind glücklichere Länder.
Richtig.
So. Apropos glückliche Länder. Einer der Gründe für Dänemarks Spitzenposition ist die hohe Sicherheit für Frauen. In der Kategorie Frieden und Sicherheit für Frauen erreicht Skandinavien einen Wert von 0,925 von 1. Also 1 ist sozusagen 100%. Man könnte auch sagen 92,5%. Auch in anderen Bereichen ist Dänemark fortschrittlich, wie eine Beschäftigungsquote von 77% zeigt. Außerdem gibt es in Dänemark kein Ehegattensplitting, wodurch Ehepartner einzeln besteuert werden, was Frauen einen höheren Anreiz zur Erwerbstätigkeit bietet als in Deutschland. Übrigens hat Jan Böhmermann eine exzellente Folge gemacht über das Ehegattensplitting. Grüße gehen raus, lieber Jan, dass du mal als Feminist durchgehst. Wer hätte es gedacht?
Interessanterweise zeigt die Studie, dass das Wohlergehen der Frauen in einem Land auch das Wohlergehen des gesamten Landes beeinflusst. Länder, in denen Frauen gut abschneiden, sind friedlicher, demokratischer und wohlhabender. Sie sind auch besser auf die Bewältigung der Auswirkungen des Klimawandels vorbereitet. Die Forscher warnen jedoch davor, dass vielschichtige Krisen den Status der Frauen, wie wir es auch tatsächlich eben schon gesagt hatten, gefährden und auch jahrzehntelangen Fortschritt zunichte machen können. Die Corona-Pandemie, du hattest es eben angedeutet, hat gezeigt, wie stark Frauenrechte in Zeiten von Krisen gefährdet sind. Die politische Situation in Europa und auch weltweit deutet darauf hin, dass Frauenrechte bei einer Verschiebung nach rechts eingeschränkt werden. Mhm. In Ländern, die Kriege führen, leiden in der Regel besonders Frauen. Dies zeigt sich an der Platzierung der Ukraine am Ende der europäischen Rangliste, bedingt durch niedrige Sicherheitswerte im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, so die ExpertInnen.
Wir kommen zum Ende unserer Episode und du hattest gesagt, es ist ein positives Ende. Deswegen möchte ich schon auch hier gerne mit einem positiven Twist rausgehen, nicht ohne noch einmal kurz zusammenzufassen, was wir aus der zweiten Episode mitgenommen haben.
Genau.
Die Weimarer Republik bot Frauen durchaus Fortschritte, stand aber auch vor großen Herausforderungen wie politischer Instabilität und wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Und die NSDAP nutzte die Unsicherheit der Zeit, um mit einfachen Lösungen und effektiver Propaganda Wählerinnen und Wähler zu gewinnen, wobei auch Frauen spezifische Hoffnung in die Partei setzten, die dann enttäuscht wurden leider.
Genau, sie hofften auf politische Partizipation und die Freiheit. Die politische Landschaft der Weimarer Republik und die Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden durch ein komplexes Geflecht aus politischen, sozialen und auch historischen Faktoren beeinflusst. Während des Nationalsozialismus gab es Frauen, die die Ideologie unterstützten, andere, die sich anpassten und eine bedeutende Mehrheit, die Widerstand leistete.
Der Zweite Weltkrieg stellte Frauen vor extreme Herausforderungen. Nicht nur Frauen, aber um die soll es ja hier gehen. Und Veränderungen und drängte sie in die Arbeitswelt und verschärfte die Diskriminierung und Verfolgung bestimmter Gruppen. Nach dem Krieg entwickelten sich die Frauenrechte in BRD und DDR unterschiedlich, wobei in beiden Staaten Fortschritte und Herausforderungen zu verzeichnen waren. Auch vorangetrieben durch die sogenannte zweite Welle der Frauenbewegung. In der BRD führten gesellschaftlicher Wandel und rechtliche Reformen schrittweise zu Verbesserungen, während in der DDR staatliche Politik und sozialistische Ideologie die Gleichberechtigung förderten, aber auch zu Kritik führten.
Nach der Wiedervereinigung gab es weiterhin Bemühungen um Gleichstellung und Frauenrechte, die jedoch mit neuen Herausforderungen konfrontiert waren. Die Situation der Frauenrechte in Deutschland zeigt, dass trotz erzielter Fortschritt weiterhin Handlungsbedarf besteht, insbesondere im internationalen Vergleich und im Hinblick auf aktuelle Herausforderungen.
Und wir möchten diese Episode mit einer Hausaufgabe an euch schließen. Und zwar appellieren wir an alle ZuhörerInnen, sich aktiv für die Gleichstellung der Geschlechter einzusetzen und gegen Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen einzutreten. Das kann im Kleinen sein, im Großen, mit einem Kommentar, mit einer Diskussion. Wir ermutigen insbesondere euch Frauen, eure Rechte wahrzunehmen und auch anzuerkennen, ne, was bisher geschehen ist. Haben sehr viele Frauen und wir haben unglaublich viele genannt, auch in der letzten Episode, sehr viele Unbekannte und in dieser. Und können euch nur ermutigen, euch für Veränderungen einzusetzen, sei es in der Politik, in der Arbeitswelt, sich zu erheben und zu sagen, das ist nicht in Ordnung. Nein, lass das sein. Ich möchte das nicht. Und natürlich auch in der Gesellschaft. Und da können die Männer unter euch auch natürlich gerne mitmachen.
Wir bitten Männer und Frauen gleichermaßen, Geschlechterstereotype zu hinterfragen und aktiv zur Förderung der Gleichstellung beizutragen. Wir ermutigen alle von euch, dass ihr euch für eine sichere und inklusivere Gesellschaft einsetzt, in der Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Gemeinsam können wir eine Gesellschaft schaffen, in der Frauenrechte geachtet und gestärkt werden und in der Frauen in allen Lebensbereichen ihr volles Potenzial entfalten können. Es wird pathetisch.
Es wird pathetisch, ja. Und ich möchte auch sagen, wir sprechen hier immer von Männern und Frauen und wünschen natürlich allen Menschen, auch Non-Binären oder die sich keinem Geschlecht zugehören, dass auch sie entsprechende Rechte genießen. So, heute ging es verstärkt um Frauenrechte. Und wenn man von Frauenrechten spricht, dann kommt man automatisch dann auf die Männer. Aber es betrifft natürlich alle Geschlechter, alle Menschen.
Danke dir.
Und das wollte ich nochmal kurz erwähnt haben. Und ja, lasst uns auf jeden Fall gemeinsam stark bleiben und für eine gerechtere Welt kämpfen. Jetzt der Pathos muss einfach sein an diesem zum Ende dieser Folge. Das war wirklich eine Mammutfolge und denkt dran natürlich, abonniert unseren Podcast und schenkt uns, wir freuen uns über Sterne, natürlich besonders über 5 Sterne und lasst uns ein bisschen Liebe da, da würden wir uns sehr freuen.
Genau. Wie auch nochmal, teilt diese tiefgreifenden und informativen beiden Episoden über die Geschichte der Frauenrechte in Deutschland mit euren Liebsten. Abonniert unseren Podcast, um auf dem Laufenden zu bleiben und keine weiteren spannenden Diskussionen und Erkenntnisse zu verpassen. Und nochmal, engagiert euch wirklich für die Gleichberechtigung und unterstützt Initiativen, die sich für die Rechte und das Wohlergehen von Frauen und weitere Menschen natürlich, eigentlich für alle Menschen einsetzen.
Ja. Wir wünschen jetzt zunächst einmal erstmal allen Frauen einen Happy International Women's Day, einen wundervollen Weltfrauentag und sagen an dieser Stelle bis zum nächsten Mal bei Starke Frauen. Tschüss und bleibt stark.
Tschüss. Ciao.